Verbrechen. Der Podcast.
Krone Verbrechen, eine neue Folge mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Und Mischa Kronenfels, das ist mein Name, von Krone Hit. In der letzten Folge von Krone Verbrechen waren wir in Niederösterreich, in Absdorf, und sind diesmal wieder in Niederösterreich, in einem kleinen Ort namens Strasshof an der Nordbahn in der Nähe von Gensandorf. Dort gibt es ein Familienhaus mit einer kleinen Familie, eher unauffällig, eine Mutter, ein Stiefvater und ein damals 27-jähriger Sohn. In den frühen Morgenstunden des 3. April 2023 ist ein gigantisch großes Polizeiaufgebot vor Ort. Was ist da passiert?
Also man muss vorweg sagen, es hat um etwa 4:30 Uhr früh Anrufe gegeben von der Mutter bei der Polizei, wo sie um Hilfe geschrien hat, wo sie gesagt hat, kommt bitte schnell. Es war im Hintergrund, also waren fürchterliche Geräusche zu hören. Also man hat gemerkt, dass da eine Tat passiert. Sie hat auch davon gesprochen, dass ihr Sohn irgendwie durchgedreht wäre. Man hat sie dann nur mehr noch röcheln gehört am Telefon. Wie die Polizeibeamten dann hinkommen, ist der Sohn auf das Dach dieses Hauses geklettert und stürzt sich dann hinunter von diesem Dach, also war dann schwer verletzt. Die Polizeibeamten sind dann natürlich ins Innere dieses Hauses vorgedrungen und haben dann gefunden, die Mutter dieses jungen Mannes, das ist der Martin S. Diese Frau war schon am Sterben. Ihr wurden ungefähr 30 Stiche, Messerstiche zugefügt. Ihr Mann, 10 Jahre älter als sie, also sie ist 60 gewesen, 70-jähriger Mann, der hatte 8 Messerstiche, auch schwerstens verletzt. Der war dann monatelang danach im Spital und musste behandelt werden. Also er ist wirklich auch in Lebensgefahr gewesen. Es kommt dann nach und nach heraus, also dass diese ganz fürchterliche Tat passiert ist, dass der Sohn 4 Messer an sich genommen hat in der Nacht. Also der Sohn hatte, muss man dazu sagen, im Dachboden dieses Hauses, also hatte ein großes Loft, hat dort sehr schön gelebt. Er dürfte dann irgendwann in die Küche runtergegangen sein, sich 4 Küchenmesser geholt haben. Das war dann sozusagen durch Tatrekonstruktionen möglich, das Ganze herauszufinden, und auch durch den überlebenden Stiefvater. Ja. Hat dann an die Schlafzimmertüre seiner Eltern geklopft und die Mutter ist rausgegangen, hat mit ihm irgendetwas geredet. Das ist nicht mehr rekonstruierbar, was. Und er dürfte dann sie schon bald attackiert haben mit den Messern. Und dadurch eben aufgescheucht, der Vater, ja, also dass er diese Hilfeschreie gehört hat, ist er ja natürlich zu Hilfe gekommen.
Der Martin S. hat versucht, das hast du schon angesprochen, sich danach das Leben zu nehmen, indem er sich vom Dach in die Tiefe stürzt, hat aber überlebt mit vielen Knochenbrüchen. Wie ist es dann weitergegangen?
Es gibt dann noch eine Schwester, die ist 35 Jahre alt, die schon lange nicht mehr dort wohnt, weil sie verheiratet ist, selbst Kinder hat, eine eigene Familie hat, aber sehr, sehr viel in Kontakt noch mit ihrem Stiefvater, mit ihrer Mutter, auch mit ihrem Bruder war. Und da ist dann eigentlich eine wirklich unfassbare Geschichte herausgekommen, auch diese ganze Lebensgeschichte von diesem jungen Mann, die eigentlich vollkommen unauffällig war. Es war auch so, dass ich ein langes Interview auch einmal mit dieser Schwester geführt habe. Und auch Umfeldrecherchen der Polizei haben auch das Ganze wirklich so ergeben, dass das alles wirklich so war, also wie ich es jetzt dann erzählen werde. Also es war so, dass das wirklich eine völlig normale Familie war. Die Mutter, eine Zahnarzthelferin, zum Zeitpunkt ihres Todes schon pensioniert. Der Stiefvater, ein selbstständiger Steuerberater, bis zuletzt oder hat noch immer gearbeitet. Aber es war so, diese Frau war halt einmal schon verheiratet, also davor hat sich scheiden lassen.
Dieser Ehe entstammen die beiden Kinder?
Dieser Ehe entstammen die beiden Kinder, ja. Also der Bub war damals 8 Jahre alt, wie diese Ehe geschieden wurde. Sie hat dann nach einiger Zeit also eben diesen Steuerberater kennengelernt, dann noch irgendwann geheiratet, viel später noch. Aber es war so, die haben dann zusammengelebt alle, und er war diesen Kindern, also beiden, ein väterlicher Freund, weil sie hatten ja noch nach wie vor ihren Vater, zu dem sie auch ein gutes Verhältnis hatten, aber sie haben den immer sehr geschätzt. Also es hat auch wirklich in dieser Familie dann auch, wie die Tochter ausgezogen ist, also nie Probleme gegeben mit dem Burschen und seinen Eltern. Also es war ein harmonisches Familienleben. Was man jetzt als auffällig, aber das ist jetzt auch nicht auffällig, nennen könnte. Also er hat dann irgendwann mit 15, 16 beschlossen, nicht mehr das Gymnasium zu besuchen und wollte lieber eine Lehre beginnen, eine Automechanikerlehre. Das hat er dann gemacht, ist aber dann irgendwann draufgekommen, dass er doch lieber besser weiter in die Schule gegangen wäre. Das hat ihm dann nicht besonders gut gefallen, eben diese Lehre, und hat dann eben, er hat ja auch von daheim, also das war sehr ein sehr liebevolles Verhältnis, also das heißt, man hat auch auf die Bedürfnisse der Kinder sehr viel Rücksicht genommen, und er hat dann einfach mit der Maturaschule angefangen. Okay. Das war alles kein Problem, hat dann weiter zu Hause gelebt, hat diese Matura-Schule gemacht und ist aber dann erst relativ spät mit 22 damit fertig geworden und hat dann eigentlich relativ wenig getan. Also er hat hier und da halt einmal ein bisschen irgendwo gejobbt, also hat dann immer so Pläne gehabt, zum Bundesheer vielleicht zu gehen, also da ist er dann nie aufgenommen worden. Möglicherweise ist es auch so, also dass er diese ganzen Bewerbungsschreiben, die er immer gesagt hat, dass er schreibt, gar nicht geschrieben hat, weil es ist ihm eben zu Hause wirklich gut gegangen. Also er hat gutes Taschengeld gehabt, alles bekommen, es ist für ihn gewaschen, geputzt worden, er hat gutes Essen bekommen und er hat da ein gutes, man kann sagen, so ein bisschen ein Laissez-faire-Dasein geführt, was jetzt aber auch nichts besonders Ungewöhnliches ist für der junge Menschen in dem Alter, wenn ihnen die Möglichkeit dazu geboten wird.
Soweit so wenig ungewöhnlich eigentlich. Wir haben hier einen jungen Mann, der vielleicht jetzt nicht besonders ehrgeizig ist, eine Karriere einzuschlagen und sich eigentlich zu Hause auch ein bisschen aushalten lässt und dem geht es eigentlich ganz gut. Gibt es eigentlich zu diesem Zeitpunkt irgendwelche psychologischen Auffälligkeiten, dass man schon hätte ahnen können, da hat's was oder kommt das erst?
Nein, da hat es überhaupt keine psychologischen Auffälligkeiten gegeben. Also wie gesagt, er hat sich oft mit Freunden auch getroffen, hatte auch die Möglichkeit, er hatte ja wirklich dieses tolle Loft zur Verfügung, hat dann immer wieder Freunde zu sich nach Hause eingeladen, ist auch ausgegangen. Also er hat eigentlich ein vollkommen normales Leben geführt, hat sich auch nicht auffällig verhalten. Und dann kam die Corona-Zeit. Es war dann in der Corona-Zeit so, dass halt die Kontakte natürlich zu Freunden beschränkt waren. Arbeit ist er ja keiner nachgegangen. Und er war dann halt immer mehr in diesem Dachbodenzimmer, also ist wenig noch nach draußen gegangen, ist dann so ein bisschen, so wienerisch ausgedrückt, ein bisschen versumpert. Da haben schon die Eltern zu ihm gesagt, du musst was unternehmen, tu irgendwas, wehr dich nicht dauernd in deinem Zimmer ein. Ja, und er hat halt dann in dem Dachboden, also hat sich viel mit dem Computer beschäftigt, hat wahnsinnig viel gesurft, ist da auch auf sehr komische Seiten dann gekommen, also von Verschwörungstheoretikern, natürlich Corona betreffend, da hat er dann auch schon ein bisschen Auseinandersetzungen mit seinen Eltern gehabt und mit seiner Schwester, weil er eben ganz zu den Impfgegnern gehört hat und er hat da wirklich Verschwörungstheorien angefangen zu übernehmen, sogar so bis hin, dass einem bei der Impfung irgendwelche Chips eingesetzt werden. Diese Verschwörungstheorien sind dann eben immer irrer geworden. Da hat es dann schon Probleme gegeben und man versuchte ihn halt irgendwie wegzubekommen von dem Ganzen. Das ist aber nicht wirklich gelungen und er hat auch gleichzeitig in dieser Zeit hat er angefangen, da ist er auch im Internet ganz leicht auf Seiten gekommen, wo man eben sich Drogen bestellen kann. Er hat dann sehr viel Cannabis konsumiert, hat sich da irgendwo mit irgendwem was ausgemacht und hat sich dort dann Cannabis beschafft. Das haben dann auch die Eltern schon irgendwie mitbekommen und die waren da wirklich sehr, sehr dagegen und haben da auch versucht, dann hat er es halt heimlich gemacht, sodass die das nicht riechen. Es hat da sowieso immer auch Differenzen gegeben, weil die Eltern nicht wollten, dass er raucht und er hat immer geraucht. Das war halt irgendwie so ein Streitpunkt, aber sonst hat es keine argen Streitpunkte gegeben. Und dann war es so, dass er ungefähr so 14 Tage vor seiner fürchterlichen Tat hat es irgendwie angefangen. Da hat es ein Treffen gegeben. Der Vater war in der Arbeit. Da hat es ein Treffen gegeben mit der Mutter und mit der Schwester. Und da hat er zum ersten Mal also dann über ganz wüste Verschwörungstheorien angefangen zu sprechen.
Vielleicht noch ganz kurz zur Pandemiezeit. Jetzt im Nachgang weiß man ja, dass insbesondere Jugendliche psychologisch sehr davon betroffen waren und dass die Zahl der jugendlichen Depressionen ziemlich rasant hinaufgegangen sind. Aber daran sieht man ja auch, wie unterschiedlich Menschen mit solchen Extremsituationen und Ausnahmesituationen umgehen. Da dürfte es wohl schon eine gewisse Prädisposition bei diesem jungen Mann gegeben haben, dass er sich so sehr in Verschwörungstheorien verstrickt und dann gab es dann vermutlich auch noch eine Verstärkung durch Drogen.
Genau, also das hat dann irgendwie so stattgefunden und er hat dann zum ersten Mal auch hat er da Unterlagen präsentiert zu seiner Mutter und seiner Schwester und hat da irgendwie gemeint, ja, also der Saturn beherrscht die Welt.
Der Saturn, der Planet?
Ja.
Okay.
Der Saturn wird die Welt vernichten. Es ist schon so, also dass da Menschen ausgetauscht werden, in Aliens verwandelt werden.
Okay.
Also lauter so absurde Dinge, ja, und hat da irgendwelche Ornigramme vorgelegt, die er sich eben aus dem Internet rausgeladen hat, von offensichtlich Verrückten. Aber er hat das alles als bare Münze genommen, da hat man schon gemerkt, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Es ist dann weitergegangen, also das ist alles aber sehr rasch erfolgt und in sehr kurzem Zeitraum, dass er sich dann plötzlich geweigert hat, auch noch von der Mutter zubereitete Nahrung zu essen, weil er vermutet hat, sie würde ihn vergiften. Das waren dann schon wirklich Wahnvorstellungen und hat dann nur mehr noch Bananen gegessen. gegessen, weil die eben durch eine Schale geschützt sind und er sich gedacht hat, da kann die Mutter, die kann das nicht vergiften, ja. Hat dann nur Bananen und dann ist auch noch etwas Fürchterliches stattgefunden. Im Morgengrauen hat er einen Rucksack gepackt, ist nach Wien gefahren mit dem Zug, weil er hat erfahren, dass der Saturn ganz Wien ausgerottet hat, also dass da keine Menschen mehr sind, überhaupt keine Lebewesen mehr sind. Und er muss da eben jetzt nach Wien fahren, um zu überprüfen, ob das stimmt. Und er war dann relativ überrascht, dass es da noch Menschen, Vögel, Hunde, Katzen, alles Mögliche gibt. Ist da den ganzen Tag durch Wien gestreift und hat sich halt gedacht, ob die sich nur sozusagen in eine andere Gestalt Aliens gegeben haben. Also er hat da die abstrusesten Ideen gehabt. Wie er dann heimgekommen ist, hat er auch gesagt, er vermutet, dass seine Mutter eine Schlange ist, also eine außerirdische Schlange. Er hat dann überhaupt in den wenigen Tagen, die dann noch bis zu der Tat waren, immer wieder gesagt, ja, also möglicherweise wurde sie ausgetauscht. Sie ist in Wahrheit ein Alien und auch der Stiefvater. Das war dann so, dass dann natürlich die Schwester und die Mutter reagiert haben und gesehen haben, da stimmt irgendetwas nicht. Es wäre auch für 3. April bereits ein Termin bei einem Psychiater ausgemacht gewesen, um 11 Uhr Vormittag, nur dazu ist es eben nicht mehr gekommen, weil er vorher diese schreckliche Tat begangen hat. Er hat dann selbst in Verhören gesagt, er hat sich eingebildet wirklich, dass seine Mutter und auch sein Stiefvater ausgetauscht wurden, dass die beide Aliens Monster sind, die ihm nach dem Leben trachten würden. Darum hat er keine andere Wahl gesehen, als sie umzubringen.
Im Falle seiner Mutter ist es auch geglückt, unter Anführungszeichen im Falle seines Stiefvaters nicht, der er überlebt hat. Anfang 2024 wurde dem jungen Mann, dem Martin S., der Prozess gemacht. Und im Zuge dieses Prozesses gab es natürlich viele Gutachten. Was ist da rausgekommen dann, Martina?
Also er wurde für zurechnungsunfähig erklärt, das heißt, er wusste nicht, was er tat. Bei der Analyse von ihm, bei den Untersuchungen von ihm ist rausgekommen, also dass er an einer schweren Psychose leidet, dass er wirklich Realität von Wahn nicht unterscheiden kann. Und es kam heraus, dass diese Psychose bei ihm durch übermäßigen Cannabiskonsum ausgelöst wurde. Das kommt nämlich vor, wenn man verunreinigtes Cannabis konsumiert, kommt immer wieder vor, das ruft Veränderungen im Gehirn hervor. Dadurch kann es wirklich zu Psychosen kommen. Ja, das war immer schon so, aber das kommt halt jetzt verstärkt vor. Das ist jetzt ein Sidestep, aber das ist der Grund auch dafür, warum so wahnsinnig viele Gerichtspsychiater oder überhaupt Psychiater davor warnen, vor einer Freigabe.
Das ist auch auffallend in diesem Fall natürlich. Wir haben in der letzten Ausgabe über eine Mutter mit Wahnvorstellungen gesprochen, die ihre 2 kleinen Kinder ertränkt und getötet hat. Da gab es einen langen Vorlauf. Über Jahre hinweg konnte man beobachten, dass sich etwas verändert bei dieser Frau oder dass es schon eine gewisse Disposition gibt. In diesem Fall ist es ja wirklich, wie du sagst, sehr, sehr erstaunlich, dass das wirklich mit einem Schlag, mit der Pandemie und mit dem erstmaligen Konsum von Marihuana geschieht. Also da scheint wirklich etwas passiert zu sein.
Ja, das war halt eine Kombination auch. So einerseits dieser Haschkonsum und gleichzeitig eben diese Einsamkeit, die ihn da getrieben hat, immer mehr sich da ins Internet zu vertiefen und dann vielleicht auch in einen Sog geraten ist, das ist jetzt aber nur meine Interpretation, auch von diesen Verschwörungstheoretikern, ja, also sich da sozusagen in eine andere Welt hineinbegeben hat und dann diese Welt als real angenommen hat.
Du hast gesagt, dass dieser junge Mann nicht zurechnungsfähig ist und somit auch in eine Anstalt für geistergenommene Rechtsbrecher eingeliefert wurde und derzeit behandelt wird. Wie geht's ihm jetzt? Weißt du das? Und vor allen Dingen, wie geht's eigentlich dem einzigen Überlebenden, nämlich dem Stiefvater?
Die Tochter, also seine Stieftochter, kümmert sich sehr viel um ihn. Es ist natürlich für sie auch eine schwierige Situation. Es ist ihre Mutter gestorben, ja, durch den Bruder. Der Stiefvater hat natürlich Schreckliches erlebt, hat seine Ehefrau verloren durch seine fürchterliche Tat. Sie kümmert sich sehr viel auch um den Stiefvater. Sie lässt aber auch den Bruder nicht hängen, eben weil sie weiß, dass es nicht er wirklich war. Also jetzt in dem Sinn nicht sein wirkliches Ich, sondern ein Ich, das vollkommen verändert wurde. Durch Drogen, durch Konsumation dieser komischen Seiten, also wo er sich wirklich zu etwas anderem entwickelt hat. Ihre Hoffnung ist halt, dass er irgendwann einmal wieder sozusagen in die Normalität zurückfindet, was derzeit noch ein wenig schwierig scheint. Es haben bis jetzt bei ihm Behandlungen noch nicht besonders angeschlagen. Also das heißt, da gibt es so Momente, wo er sagt, er versteht sich selbst nicht, wie er so etwas tun hat können, wie er seine geliebte Mutter umbringen hat können. Allerdings ist er die meiste Zeit noch immer so, dass er nicht wirklich versteht, also dass er nicht wirklich in der Realität angekommen ist. Er ist noch immer in einer Art Traumwelt.
Wie hoch sind eigentlich die Chancen, dass dieser junge Mann, der Martin S., jemals freikommen wird, Martina?
Also jetzt sind sie einmal natürlich gleich null. Was sich in der weiteren Zukunft erweist, das kann man nie so wirklich sagen, weil er wird medikamentös behandelt, er wird natürlich mit verschiedensten Therapien behandelt. Es kommt darauf an, wie sehr das anschlägt. Ihm steht sicherlich noch ein langer, langer Weg bevor.
Ein weiterer spannender und sehr eindrücklicher Fall, den du heute geschildert hast. Martina Prewein, vielen Dank und wir hören einander wieder in der nächsten Folge.
Krone Verbrechen, der Podcast.